Einen wunderschönen guten Morgen. Ich möchte euch ganz herzlich zu dem heutigen Gottesdienst, Abendmahl-Gottesdienst begrüßen. An diesem kalten Septembertag. Ich hoffe aber, dass es warm in eurem Herzen ist. Ich möchte am Anfang meiner Predigt heute euch etwas vorlesen, was ich vor einigen Wochen gelesen habe. Ich habe mir den Artikel ausgeschnitten und einen Teil diesen Artikels möchte ich euch gerne vorlesen. Wenn du nur ans Telefon gegangen wärst, was wäre, wenn es Gott ist, der dich die ganze Zeit anruft? Im Oktober 2021 machte sich jemand zu einer leichten Tageswanderung in den wunderschönen, herbstlich gefärbten Bergen im US-Bundesstaat Colorado auf. Über grünen Nadelbäumen türmten sich zerklüfteten graue Felsen, überragt von einem tiefblauen Himmel. Es war ein großartiger Tag für eine Wanderung. Doch am Ende des Tages, gegen 20 Uhr, erhielt der örtliche Such- und Rettungsdienst einen besorgten Anruf, dass der Wanderer schon lange überfällig sei, verbunden mit der Bitte, bei der Suche nach der Person zu helfen. Die ganze Nacht hindurch durchkämmten Such- und Rettungsteams die umliegenden Gebiete, um den vermissten Wanderer zu finden. Mehrere Versuche, die Person über ihr Mobiltelefon zu erreichen, blieben erfolglos, hieß es später in einem Bericht des Verwaltungsbezirks Lake County. Aber siehe da, mehr als 24 Stunden später kehrte der Wanderer nach Hause zurück. Wo bist du gewesen? Der ganze Bezirk hat nach dir gesucht. Laut der Erklärung des Such- und Rettungsdienstes hatte sich die Person bei Einbruch der Dunkelheit verlaufen und die ganze Nacht über versucht, den Weg wiederzufinden, was ihr schließlich gelang. Am folgenden Morgen erreichte sie wieder ihr Auto. Die Person hatte keine Ahnung, dass nach ihr gesucht wurde. Der Schluss der Pressemeldung ist ein Klassiker. Sie zitiert aus der oben angeführten Erklärung. Ein bemerkenswertes Detail ist, dass die Person wiederholte Anrufe von uns ignoriert hat, weil sie die Nummer nicht kannte. Unglaublich, oder? Die ganze Nacht hindurch wurde der Wanderer von einer unbekannten Nummer angerufen, aber da er nicht wusste, wer ihn anrief, beschloss er nicht zu antworten. Hilfe war nur einen Telefonanruf entfernt. Aber der Anruf wurde nicht angenommen. Die Predigt heute Morgen heißt, die Stimme Gottes hören, Fragezeichen. Und diejenigen von euch, die eine Bibel dabei haben, lade ich ein mit mir, das erste Samuel-Buch aufzuschlagen. Und dort lesen wir gemeinsam die Verse 1 bis 10. 1. Samuel, Kapitel 3, die Verse 1 bis 10. Erster Samuel, Kapitel 3, die Verse 1 bis 10. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war des Herrn Wort selten und es gab kaum noch Offenbarung. Und es begab sich zur selben Zeit, dass Eli lag an seinem Ort, und seine Augen hatten angefangen, schwach zu werden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Und die Lampe Gottes war noch nicht verloschen. Und Samuel hatte sie gelegt im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel, erster Anruf. Er aber antwortete, siehe, hier bin ich. Und lief zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen. Geh wieder hin und lege dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Und der Herr rief abermals, zum zweiten Mal, Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Er aber sprach, Ich habe nicht gerufen, mein Sohn, gehe wieder hin und leg dich schlafen. Und das Telefon klingelt ein drittes Mal, aber Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt. Das ist ein ganz wichtiger Vers hier, Vers 7, das ist aus meiner Sicht einer der entscheidenden Versen in dieser Geschichte. Aber Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt und das Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal. Und er stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da erst merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief und sprach zu ihm, geh wieder hin und lege dich schlafen und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede her, denn dein Knecht hört. Und Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Und zum vierten Mal, da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, dein Knecht hört. Die Geschichte ist sehr interessant und sehr wichtig. Ich habe sie euch auf Deutsch vorgelesen, damit wir sie alle verstehen. In den Originaltext sind einige interessante Andeutungen, Wortspiele eingebaut, die für den Originalleser oder Zuhörer den Text noch spannender machen. Die Geschichte beschreibt die Verwandlung Samuels von einem Knabe, so steht es auch hier im Text, Naar, zu einem Propheten, Naabi. Allein diese Andeutung der Wörter, wie jemand von einem Knabe zu einem Propheten wird, ist hier bemerkenswert. Wir erleben, würden wir heute sagen, entwicklungspsychologisch einen beachtenswerten Moment in der Biografie Samuels. Er überschreitet die Schwelle von einem bestimmten Alter, ja, als Teenager, als Jugendlicher, zu einer anderen Etappe seines Lebens, wo er eine wichtige Aufgabe von Gott anvertraut bekommt. Es steht, glaube ich, zweimal im Text, das Wort Gottes war selten. Mit anderen Worten, die Offenbarung in diesem Moment der Geschichte Israels war selten. Sie war selten nicht nur für Eli, sie war nicht nur selten für seine Söhne, sie ist sicherlich nicht nur selten für die Israeliten, sie war auch noch nie etwas, was Samuel persönlich erlebt hat. So steht es auch im Vers 7. Gott hat sich Samuel noch nicht offenbart. Auch ein spannendes Moment wird hier erwähnt. Die Augen des Priesters, des Hohepriesters, waren schwach geworden. Es gibt zwei Wörter für Propheten oder für Priester in diesem Kontext. Es wird gesagt, dass Elia als ein Seher betrachtet wird. Jemand, der sehen sollte. Und dieser Seher, Eli, hat fast sein Augenlicht verloren. Er hat keinen klaren und keinen scharfen Blick mehr. Der Mann, der nicht nur physisch sehen sollte, sondern der einen geistlichen Blick für Israel, für das ganze Volk haben müsste, ist leider jemand geworden, dessen Augen schwach geworden sind. Hoffnung ist aber trotzdem da, könnt ihr im Text nachlesen, die Lampe aber war noch nicht verloschen. Vermutlich ist es der siebenarmige Leuchter gemeint. Es steht in dem Pentateuch, das Licht auf dem siebenarmigen Leuchter durfte niemals verloschen. Das heißt, Licht war noch da, aber es war kein grelles Licht, es war kein helles Licht, was im physischen, aber auch im übertragenen Sinne das ganze Volk und das ganze Land erstrahlen und in eine positive Richtung hinführen sollte, sondern es war ein bisschen Licht da, in Silo, in dem Zelt, in der Stiftshütte. Der Seher konnte nicht gut sehen. Das Wort Gottes war eine Seltenheit. Und da kommen wir zu einem ganz spannenden Punkt. Auf die Frage habe ich keine Antwort, wie es Samuel geschafft hat, Tag für Tag, Nacht für Nacht neben der Bundeslade zu schlafen. Wahrscheinlich wissen wir, ja, dass nicht jeder durfte die Bundeslade berühren, geschweige denn sehen. Und da wird uns einen jungen Mann beschrieben, der mal seine Matratze oder so seine Isomatte ganz entspannt neben der Bundeslade ausgelegt hat und dort neben der Bundeslade geschlafen hat. Nicht nur eine Nacht, sondern mehrere Nächte. Die Theologen sagen, das ist eine ganz wichtige Bezeichnung hier an dieser Stelle, eine ganz wichtige Standortbezeichnung. Der Schreiber dieses Buches, Samuel vermutlich, wollte an dieser Stelle deutlich machen, dass in diesem Moment in der Geschichte Israels Samuel war der Einzige, der so nah an der Gegenwart Gottes, offenbart durch die 10 Gebote und durch die Bundeslade, sich befand. Kein anderer war so nah an der Bundeslade wie Samuel in diesem Moment der Geschichte Israels. Und es ist nicht ein erwachsener Priester, der neben der Bundeslade schläft. Es sind nicht seine Söhne, die neben der Bundeslade schlafen, sondern Samuel schläft da. Und sicherlich, ich kenne den Schlaf meiner Söhne, die wälzen sich von links nach rechts, kann ich mir gut vorstellen, dass Samuel sich immer wieder gegen die Bundeslade angestoßen hat. Aber das war sein Schlafplatz. Und dort hat ihn Gott erreicht. Dort hat ihn Gott gefunden. Ein kleiner, sage ich mal so, Teenager, 13, 14 Jahre alt, ein noch junger Mensch, der schläft neben der Bundeslade. Interessante Gedanken, würdet ihr sagen, welche Rolle im Kontext des Abendmahl-Gottesdienstes eine wichtige Rolle. Drei Gedanken sind mir wichtig. Die Frage, die ich mir heute Morgen gestellt habe, ist, wie kann ich die Stimme Gottes in meinem Leben, im Kontext meines Glaubenslebens hören, wahrnehmen? Ich glaube, das Abendmahl spielt eine ganz wichtige Rolle dabei. Und einiges können wir auch aus dieser Geschichte, die wir gerade gelesen haben, aus dem 1. Samuel-Buch, Kapitel 3, die ersten 10 Verse, ableiten. Es kommt auf den Ort an. Der Ort ist nicht so unwichtig. Natürlich ist die Stiftshütte nur ein Symbol gewesen. Natürlich war später auch der Tempel Salomos nur ein Symbol gewesen für etwas, was später viel größer geworden ist, nämlich die Gegenwart des Messias, die sich leibhaftig offenbart hat. Aber der Ort ist nicht unwichtig. Gott hat sich dem Samuel nicht draußen auf der Wiese offenbart. Oder irgendwo auf dem Weg zu einer anderen Stadt. Später ist er viel unterwegs gewesen als Prophet. Sondern die Offenbarung Gottes fand in der Stiftshütte statt. Natürlich ist als für uns neutestamentlich geprägte Menschen diese Stiftshütte ein Symbol. Aber dieses Symbol hatte eine bestimmte wichtige Rolle gespielt bei der Wahrnehmung der Stimme Gottes. Wir leben heute in einer anderen Welt. Diese Räume hier sind nicht heilig. Das sind so ganz normale Räume. Am Sabbat feiern wir Gottesdienst. Unter der Woche finden Konzerte hier statt. Die Räume sind multifunktional. Das heißt, unsere Gotteshäuser heute sind eher nach dem Modell einer Synagoge gebaut und nicht nach dem Modell eines Tempels. Und das ist ganz wichtig. Die Synagoge bestand oft aus einem großen Raum und ein paar andere kleine Räumlichkeiten, wo die Leute den Gottesdienst gefeiert haben, wo die Schule war, wo die Hochzeiten gefeiert wurden und so weiter und so fort. Und ähnlich sind auch unsere Häuser konzipiert. Die Stiftshütte war für die Israeliten ein ganz wichtiger Ort. Ein Ort der Begegnung zwischen Gott und seinem Volk. Die Gegenwart Gottes wurde dadurch versichert, dass mitten, vor allem bei der Wüstenwanderung, dass mitten in dem Volk dieses kleine portative Zelt immer wieder aufgebaut wurde und mitten in dem Zelt befand sich auch die Bundeslade und noch ein paar andere Gegenstände. Abendmahl ist ein Symbol. Dieses Brot hier, was heute gebacken wurde und was wir essen werden, und der Wein oder der Traubensaft, den wir trinken werden, ich weiß nicht, woher der Traubensaft kommt, aber wenn ich mich um den Traubensaft kümmere, gehe ich zu dem, da kaufe ich bei der EM mal eine Packung Traubensaft. Hat an sich nichts Heiliges. Das heißt, das Brot und der Schluck Wein sind nicht etwas, was an sich Sakrales sind. Und dennoch spielen sie eine ganz wichtige Rolle. Warum? Sagt Jesus, werden wir später vor dem Austeilen sagen, weil sie eine Gedächtnisstütze sind. Ich glaube, man kann das so sagen. Ja? Die sind ein Element der Erinnerung. Eine Gedächtnisstütze für alle Menschen, die 2000 Jahre nach der Kreuzigung Jesu Christi leben. Jedes Mal, wenn wir dieses Brot sehen und nicht nur sehen, sondern anfassen und schmecken und genau das Gleiche mit dem Traubensaft machen, geschieht in unserem Körper nicht etwas Mystisches wie in der katholischen Theologie, sondern durch diese Vielfältigkeit an Sinneserfahrungen erinnern wir uns ganz bewusst an das, was Jesus Christus für uns getan hat vor 2000 Jahren. Ich glaube, es ist uns bewusst, wir erinnern uns nicht an Fakten in der Regel, sondern wir erinnern uns an Emotionen, an Gefühle. Und auch wenn wir uns an einen Fakt erinnern, an eine sachliche Tatsache, ja, an etwas Faktisches, verknüpfen wir mit diesem Fakt, mit dieser Tatsache ein bestimmtes Gefühl. Eine bestimmte Emotion. Ihr müsst mir die Frage nicht beantworten, aber guckt in eure Gedanken und in eure Herzen hinein, heute im Kontext des Abendmahlgottesdienstes. Wenn ihr an Jesus Christus denkt, an sein Opfer, wenn ihr dieses Stück Brot in euren Händen hält, und den kleinen Schluck Traubensaft. Welche Gefühle, welche Emotionen, welche Gedanken kommen da hoch? Erinnerungen entstehen selten in einem luftleeren Raum. Erinnerungen sind immer verknüpft mit bestimmten Emotionen und Gedanken. Und die Stiftshütte damals stand für bestimmte Gefühle, für bestimmte Tatsachen, genauso wie heute auch das Abendmahl und die Symbole, die ihn repräsentieren. Um die Stimme Gottes wahrzunehmen, brauchen wir nicht nur Symbole und Emotionen, die wir mit diesen Symbolen verknüpfen. Wir brauchen eine bestimmte Atmosphäre. Gott hat Samuel angesprochen am Abend. Es war ruhig. Es war still in der Stiftshütte. Vermutlich war Eli kurz davor, selber einzuschlafen. Den ganzen Trubel des Tages war längst vorbei. Samuel ist zur Ruhe gekommen. Und in dieser Atmosphäre der Ruhe, der Stille, meldet sich Gott. Seine Stimme wird von Samuel wahrgenommen. Ich bin jahrelang mit den Pfadfindern unterwegs gewesen, bei diversen Wanderungen. Und ich war immer überrascht. Wir sind mitten in der Natur und das ist so schön. Und du hast immer zwei, drei Leute, die mit den Ohrenstöpsel unterwegs sind. Anscheinend können manche, nicht nur Teenies, auch Erwachsene. Es gibt Leute, die Schwierigkeiten haben, die Stille auszuhalten. Es muss immer etwas im Hintergrund da laufen. Pum, 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 pum. Entweder ein Lied oder ein Hörbuch oder etwas anderes. Beim Gemeindewochenende haben wir über Elia gesprochen, wie er die Stimme Gottes nicht nur in der Stille, sondern auch durch die Stille gehört hatte. Und ich frage mich, wo sind diese Momente der Stille in meinem Leben? Sind sie auch im Kontext eines Abendmahlgottesdienstes da? Gibt es auch heute die Gelegenheit, für ein paar Minuten einfach stille zu sein, stille zu bleiben? Wahrscheinlich beim stillen Gebet, kurz bevor wir das Brot essen und den Schluck Traubensaft trinken. Ist die Stille etwas Unangenehmes für mich? Ich kann euch sagen, in meinem Leben, in der Vergangenheit, gab es Momente, wo ich die Stille nicht aushalten konnte. Neulich bin ich auch bei einem Vorbildungsseminar, saßen junge Leute neben mir. Ja. Es muss Action geben. Es ist nur normal. Wahrscheinlich denke ich mir manchmal, es ist altersbedingt. Wahrscheinlich je älter man wird, umso mehr sucht man die Ruhe und die Stille. Nur hier wurde diese Ruhe die entscheidende, das entscheidende Setting, die entscheidende Atmosphäre, die Gott ausgesucht hat, speziell für einen jungen Mann, nämlich für Samuel. Die Atmosphäre. Und für die sind wir auch ein bisschen verantwortlich. Was für eine Atmosphäre kreieren wir beim Abendmahl, generell beim Gottesdienst, zu Hause und so weiter. Abendmahl als eine Methode oder als eine Möglichkeit, die Stimme Gottes zu hören, erfordert, wird durch Symbole vermittelt, benötigt eine bestimmte Atmosphäre und schließlich, das ist mein letzter, dritter Punkt, eine gewisse Haltung, eine gewisse Einstellung. Und über diese Einstellung lesen wir im Vers 7, aber Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt, und des Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Die Stimme Gottes ist nicht etwas, was ich erzwingen kann. Der Text sagt eindeutig, dass eine gewisse Bereitschaft und vor allem eine kontinuierliche Bereitschaft muss vorhanden sein. Samuel wusste nicht, wann Gott sich bei ihm melden wird. Aber die Offenheit für diese Stimme ist da gewesen. Der Herr hat sich noch nicht offenbart, aber die Offenheit ist da gewesen. Oft höre ich, wenn ich mit Menschen rede, aber Gott hat nicht so ein großes Wunder in meinem Leben bewirkt, als im Leben von dem oder der. Oder ich habe noch nicht das erlebt, was andere erlebt haben. Nein, nein, es geht nicht darum, was andere erlebt haben und was du erlebt hast. Hier geht es um die grundsätzliche Bereitschaft. Und wenn diese grundsätzliche Bereitschaft da ist, irgendwann klingelt es. Da, wo ich es am wenigsten erwarte, und da, wo ich es am wenigsten vermute, und in meinem pastoralen Kontext sind oft Menschen, die als Mittel für die Stimme Gottes manchmal dienen, mit denen ich am wenigsten gerechnet habe. Leute, die ich nie auf Anhieb sagen würde, naja, durch diese Person werde ich wahrscheinlich eine spezielle Gotteserfahrung jetzt haben. Gott überrascht mich. Und ehrlich gesagt, jetzt will ich nicht mies sein zu Eli, das Problem ist nicht, dass Samuel das nicht gecheckt hat, was passiert. Das Problem ist, dass Eli 3 Anläufe bei Samuel brauchte, um endlich zu checken, wer Samuel anruft. Wer weiß, wahrscheinlich andere hätten schon bei dem ersten Anruf gewusst, Samuel, nächstes Mal, wenn du das und das erlebst, sollst du wissen, es ist Gott. Eli wusste es auch nicht. Ja, steht am Anfang, seine Augen haben fast das Augenlicht verloren. Nicht nur im physikalischen Sinne, sondern auch im geistlichen Sinne. Alter, und das ist für mich wichtig, Alter ist nicht immer Garantie für eine reife Gotteserfahrung, für Sensibilität, für die Stimme Gottes. Nicht immer. Alter kann sicherlich Garantie für Lebenserfahrung sein, aber nicht für die Sensibilität, die Stimme Gottes wahrzunehmen. Und hier sind die Rollen sehr krass, würde ich sagen, umgedreht. Der alte Mann braucht ungefähr genauso lang, um zu erfahren, um zu verstehen, dass Gott zu dem Jungen sprechen möchte. Und interessanterweise, der Anruf ist nicht mit einer Lautsprechanlage. Elia darf dieses Gespräch nicht mitkriegen. Das Gespräch ist nur für Samuel. Abendmahl. Und die Frage, die Stimme Gottes hören. Wie spricht Gott heute zu mir? Er spricht durch Symbole. Er erreicht mich in der Stille und fordert mich heraus, eine gewisse Atmosphäre in meinem Leben, auch eine gewisse geistliche Atmosphäre zu erschaffen, ja, zu entwickeln, damit es leichter wird, seine Stimme wahrzunehmen. Mal die Ohrenstöpsel im übertragenen Sinne raus aus den Ohren. Und ich möchte, dass ich mich auch an seiner Stimme gewöhne. Er möchte, dass ich eine grundsätzliche Offenheit und Sensibilität für seine Gegenwart in meinem Leben Schritt für Schritt mit seiner Hilfe entwickle. Und ich bin mir sicher, dass der heutige Abend als Gottesdienst einen wichtigen Meilenstein in dieser Richtung sein kann. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gesegnete Erfahrung heute. Es ist eine persönliche Erfahrung für jeden Einzelnen, der am Abendmahl heute teilnimmt. Es ist eine kollektive Erfahrung, weil wir als Gemeinde an dem Abendmahl-Gottesdienst teilnehmen werden. Ich wünsche euch auch Gottes Segen jetzt direkt für die Fußwaschung, für die Person, deren Füße ihr waschen werdet, aber auch für die Person, die eure Füße waschen wird. Nutzt diese Gelegenheiten, diese sehr wohl bekannten Elemente, die so routinemäßig drin sind in unserem DNA, nutze sie als eine Gelegenheit, um die Stimme Gottes zu hören. Das ist meine Einladung an euch heute. Im Programm steht ein Lied. Ursula, das Lied singen wir nach der Fußwaschung. Wenn alle wieder zurückkommen, singen wir das Lied und nach dem Lied werden Mahelia, Bernie und ich das Abendmahl austeilen. Ich wünsche euch Gottes Segen bei der Fußwaschung.